Hallo und herzlich willkommen zum M10Z Comic Cast, haben wir das jetzt mal genannt, weil wir auch noch nicht ganz sicher sind, ob das hier zu was führt, wohin das führt. Wir haben nur gemerkt, und wir, das sind Simon.
Hallo zusammen.
Und Edgar.
Hallöchen.
Und ich, der Till, dass wir alle drei Comics mögen. In Variationen von, wie lange lesen wir schon Comics, wie lange haben wir seit unserer Kindheit bis heute Comics durchgelesen, haben wir vielleicht Comics neu entdeckt, dies, das. Da haben wir gedacht, das macht doch Spaß, da mal drüber zu reden. Vor allem uns macht das Spaß und vielleicht habt ihr auch Freude, das dann zu hören. Und um da so ein bisschen reinzukommen, würde ich sagen, dass jeder einmal kurz so einen Abriss gibt, wie er überhaupt mit Comics in Berührung gekommen ist und ob die ihn das Leben lang begleitet haben oder erst seit kurzem wieder. Und wer möchte denn anfangen von euch beiden?
Ich würde sagen, es war Edgars Idee, also darf Edgar anfangen.
Okay, das ist natürlich sehr nett, danke. ja, also lesen tue ich Comics eigentlich schon mein ganzes Leben. Natürlich jetzt noch nicht von null an, aber schon ziemlich früh. Mein Vater ist auch begeisterter Comicleser. Und wir sind dann früher eigentlich immer, also zusätzlich zu den Sachen, die wir zu Hause hatten, also das Mosaik zum Beispiel, er ist ehemalig aus Ostdeutschland, wir sind dann nach Westdeutschland gezogen, aber das hat er mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eigentlich eine monatliche Comicreihe aus Deutschland, die so eine von drei Gnomen handelt, die so in verschiedene Epochen der Weltgeschichte reisen und auch an verschiedene Regionen und immer mal wieder ist dann ein Zyklus abgeschlossen und dann reisen sie halt woanders hin. Das ist, läuft schon seit 30 Jahren, 40 Jahren, okay, 50 Jahren, ich weiß es nicht. Es ist vielleicht für viele so ein bisschen unterm Radar, aber ich glaube, es hat halt eine relativ große Stammleserschaft, die das noch trägt. Davor waren es die Digidugs. Es hat, wie gesagt, aus der ehemaligen DDR.
Das sagt mir aber was vom Namen.
Ja. Und das ja,
ich habe mal schnell gegoogelt. Ich kenne auch Mosaik. Ich musste das Bild sehen. Ja, ja, jetzt weiß ich, was das ist.
Genau, da gibt's jetzt schon eine mit drei Mädchen auch noch Auskopplung, glaube ich, oder so. Ja, also ich selber lese das nicht mehr, aber früher habe ich das als Kind auch sehr, sehr gerne gelesen. Und dazu kamen dann aber immer noch die Sachen, die wir halt in der Bibliothek hatten. Also wir sind regelmäßig in die Stadtbibliothek gegangen und da gab's halt irgendwie dann Asterix, Tim und Struppi, ja, und noch ganz viele andere Sachen, die ich dann als Kind und Jugendlicher verschlungen habe. Und ich habe es mir aber irgendwie geschafft, das dann über die Pubertät hinaus zu behalten. Also ich bin heute eigentlich noch begeisterter Comicleser. Auch wenn sich, glaube ich, so ein bisschen der Fokus verändert hat. Aber da könnte ich vielleicht nachher dann noch mal was zu sagen.
Und wie sieht es bei dir aus, Simon?
Ja, ich bin da ziemlich wild, weil das hat sich bei mir einfach ständig verändert. Und ich bin halt auch jemand, der wahnsinnig gerne Sachen ausprobiert. Und ich bin in einem Haushalt groß geworden mit vier Geschwistern, ich habe drei ältere Brüder und eine kleinere Schwester. Und da wird man auch durch das, was die älteren Brüder so anschleppen, halt stark geprägt. Und bei uns stand ganz klassisch auf dem Klo ein großer Korb, in dem lagen Clever und Smart Hefte. Und die habe ich geliebt. Ich habe Clever und Smart einfach ohne Ende geliebt. Und darüber bin ich dann einfach in dieses insgesamt so franco-belgisch verordnete Comic-Dasein sehr stark reingerutscht. Deshalb ich mich auch heute noch dem franco-belgischen deutlich mehr verbunden fühle. Gut, Clever und Smart ist ja eigentlich ein Spanier.
Ich wollte gerade sagen.
Also der Ibanez ist ein Spanier, aber der wird ja auch zugeordnet.
Ja.
Und dann kamen die Asterix und Obelix Sachen natürlich, weil man die als Kind einfach toll findet und die hatten wir auch alle zu Hause und dann habe ich die auch verschlungen. Und wie ich dann eben so älter wurde, war das bei mir immer so ein Pendel. Also ich habe dann Comics mal 3, 4, 5 Jahre gar nicht angepackt, dann hatte ich wieder mal so richtig Lust drauf, habe viel ausprobiert, habe dann, keine Ahnung, ich habe dann auch mal eine Zeit lang alle der Pinky und der Brain Comics besessen, einfach weil ich die Serie damals lustig fand. Wie wenn ich dann, als ich dann so mehr erwachsen wurde und mehr Lust auf Literatur hatte, also in Anführungszeichen richtige Literatur ohne Bilder, sind die Comics wieder hinten runtergefallen und dann kamen plötzlich Mangas um die Ecke und dann habe ich 100 Detective Conan Mangas besessen, weil ich die einfach toll fand und dann habe ich halt die gelesen. Und es ist bei mir immer so, immer wenn mich was begeistert, dann greife ich zu und dann verfolge ich die Spur, bis sie mich langweilt. Und jetzt aktueller Stand ist der, dass ich wieder voll eingestiegen bin, weil ich auf Graphic Novels aufmerksam geworden bin. Und da ist auch wieder das Franco-Belgische wieder sehr, sehr federführend, einfach weil es da ganz tolle Sachen gibt und diese extrem hochwertig gemachten, deswegen heißen sie auch Graphic Novels und in dem Sinne gar nicht Comics, weil die sind alle im Hardcover, die haben alle 150 Seiten und erzählen eine ganze Geschichte Und ja, das ist so, da fühle ich mich total zu Hause. Und dann springe ich halt auch immer mal in ganz fremde Gewässer rein. Also ich habe mir logischerweise auch die Umbrella Academy gekauft. Das habe ich zuerst ich kannte die gar nicht, dann kam das Netflix-Ding und dann habe ich mir es gekauft und fand es auch super. Und so bin ich so ein bisschen überall, aber nirgendwo, aber im Kern schon eher franco-belgisch aus der Clever- und Smart-Zeit raus oder verortet.
Aber das ist ja schon auch ziemlich breit aufgestellt.
Genau, weil bevor Till jetzt selber ausführt, wie er zum Comic gekommen ist, vielleicht zwei Anmerkungen. Also weil jetzt ja nicht sichergestellt ist, dass hier jeder irgendwie so mit den ganzen Begriffen, mit denen wir jetzt um uns schmeißen werden, vertraut sind. Also franco-belgisch meint einfach, dass diese Comics aus dem franco-belgischen Raum kommen und die haben halt die deutsche Comic-Kultur auch stark geprägt. Also die Autoren, die Zeichner, Tim und Struppi und Asterix sind, glaube ich, so die prägendsten Beispiele.
Lucky Luke.
Genau. Lucky Luke, genau. Und ich glaube, die Abgrenzung zwischen Graphic Novel und Comic kann man
ist
machen.
Ist eine Marketing-Sache, würde ich
sagen. Am Ende des Tages, genau. Es hat sich der Buchhandel ausgedacht, um, sage ich mal, ein erwachsenes Publikum anzusprechen. Da gibt es jetzt eigentlich inhaltlich oder zeichnerisch oder was auch immer eigentlich keine wirklichen Richtlinien. Also zum Beispiel die Comic-Szene, eine Fachzeitschrift, die eigentlich jetzt nur noch jährlich rauskommt, haben das mal versucht, jetzt wieder aufzudröseln und sie kamen auch zu keinem wirklichen Ergebnis, ob es dann wirklich einen Unterschied gibt. So.
Ich glaube, würde auch, bevor ich jetzt da also sagen, das ist eher so eine dezidiert deutsche Sache auch, da könnten wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wie die Comics hier rezipiert werden in Deutschland oder wurden, dass das ganz lange nur so als Kinderkram abgetan wurde und man über diesen Begriff versucht hat, dann wie in vielen anderen Ländern auch, das so ein bisschen in der Kultur etwas höher zu heben.
Ja, der Carlsen Verlag war da eigentlich ganz groß mit dabei, glaube ich, das wieder zu bespielen.
Ja, gut. Meine Kindheit, ja, ist ähnlich wie bei euch angefangen. Also bei mir ist es auch so, dass mein Vater auch großer Comic-Fan war und der mich da geprägt hat. Also der war halt großer Hergé-Fan, also Timo Struppi, dann Lucky Luke und Asterix und Obelix auch. Aber als Gegenstück hat er auch neben den franco-belgischen Sachen auch Sachen schon aus Amerika wie Robert Crumb und so ein bisschen krassere Comics, sag ich mal. Robert Crumb war ja sehr sexuell und auch so ein bisschen drastisch. Das habe ich dann als Kind auch schon mal immer da rumliegen, sehen und gelesen und hatte da auch viel Spaß dran. Ich habe da auch diese klassischen Mickey-Maus-Heftchen gelesen, die habe ich aber schnell hinter mir gelassen. Bei den Franco-Belgischen habe ich da so ein bisschen tief. Also ich bin großer Gaston-Fan nach wie vor. Der ist ja aus dieser Spirou-Fantasio-Serie von dem Franqueur, war das ja so ein Nebencharakter, hat dann seine eigenen Sachen bekommen. Sowas mochte ich immer sehr gerne. Und habe dann aber auch schon als Kind so ein bisschen meine Batman-Liebe damals durch den Film entdeckt und habe da dann nach Comics geguckt. Das dann aber auch irgendwie so in früher Teenie-Zeit so ein bisschen ist das ausgefedert und dann habe ich aber plötzlich über einen Freund, der selber im Comicladen gejobbt hat und eine riesige Sammlung zu Hause hat, also richtig so ein Comiczimmer, habe ich dann auch angefangen, US-Comics zu lesen. Das hat dann damals mit Zen the Intergalactic Ninja angefangen und dann lustigerweise, während fast alle dann die großen Sachen, also X-Men und so lasen, habe ich mich total in die Wildcats verliebt von Jim Lee. Das war eine der ersten Serien auf Image Comics, was ja damals, also es gab ja DC und Marvel als große Verlage und dann haben ja Jim Lee und andere Image Comics gegründet, um quasi als Zeichner und Autoren ihre Werke behalten zu können und nicht an einen großen Verlag abzugeben. Und Image Comics ist ja heute auch riesengroß. Das ist ja quasi gefühlt so der dritte große Comic-Verlag, wo viele Sachen, die man heute auch aus dem Fernsehen kennt, dergleichen, ne? Also The Walking Dead und sonst was ist da alles hergekommen. Hab dann so ein klassisches Abo gehabt im Comicladen, wo ich monatlich meine bestellten Sachen aus diesem riesigen, dicken Previews-Katalog bestellten Sachen abgeholt habe und habe da dann aber, ich habe gerne, wie gesagt, Batman mehrere Serien gelesen oder auch Punisher bei Marvel, aber ansonsten immer gerne in den hinteren Seiten vom Previews-Katalog geblättert bei den kleineren Verlagen, irgendwelche Indie-Sachen und so und einfach kreuz und quer bestellt, was mich so angesprochen hat. Und dann habe ich nach meinem Wegzug aus Dortmund, weil einfach hier kein Comicladen verfügbar war, die Abos alle gekündigt. Also ich bin zwischendurch schon mal ja von Aachen nach Dortmund, da habe ich in Dortmund zum Glück wieder einen schönen Comicladen gefunden. Hier gibt es keinen und dann habe ich das so ein bisschen sein lassen. Und vor ein, zwei Jahren habe ich dann aber auch angefangen und ähnlich wie Simon mich dann auch erstmal auf dickere, größere Alben, also das, was man halt Graphic Novel nennt, zu beschränken. und habe da ein paar Sachen gefunden, die mir sehr gut gefallen und habe jetzt aber lustigerweise letzte Woche, weil mein Sohn gefragt hat, wieder über Panini ein Batman-Abo mit Detective Comics und der normalen Batman-Reihe abgeschlossen und habe mich tierisch gefreut, als jetzt in der Post die ersten Hefte waren, weil das irgendwie so ein Kindheitsding ist, wenn plötzlich Batman wieder in der Post ist. Und ja, das ist so der Stand kurz.
Ich finde es insgesamt total spannend auch, weil ich erlebe das jetzt auch als Erwachsener, dass ich dieses Kindheitsgefühl, wie du es beschreibst, halt wieder bekomme über die Comics. Es ist einfach ein anderes Konsumieren von Literatur und ich habe jetzt auch ja, weil ich auch zwei Kids habe und die habe ich jetzt auch zum gratis Comicbuchtag mitgenommen, der jetzt neulich war. Und ich hoffte auch so ein bisschen, also ohne sie jetzt halt auf irgendwas draufzudrängen, aber halt eben, ich finde es ist sowas Kindliches, sich dieses so ein schönes Comic anzuschauen. Und meine Tochter hat jetzt schon ihr erstes Comic auch ausgelesen und fand es ganz toll. Und ja, das kann ich total gut nachvollziehen, bei mir geht es genauso. Das gerade wieder jetzt so Comics wieder anzugehen, egal ob es Graphic Novels sind oder so, das löst bei mir schon auch so eine warme Kindheitsnostalgie aus. Das muss ich auch sagen, ja.
Ja, und gleichzeitig kann man ja auch viele Erwachsenenthemen abdecken durch Comics, die halt auch Spaß machen. Ne? Also ich, was mir an Comics halt auch so gefällt, ist, dass die dadurch, dass es halt gezeichnet ist, anders als Filme, die ich mag, also auch in Bereichen wie Horror und so, nochmal ganz anders funktionieren, weil man einfach komplett andere Dinge umsetzen kann, die in im Film nur mit krassester Tricktechnik funktionieren würden oder vielleicht sogar, es gibt auch Comics, die ich sehr mag, die echt düster und heftig sind, die im Film wahrscheinlich unangenehm schon wären. Im Comic funktioniert das aber irgendwie noch. Das heißt, da ist sowohl das Kindliche als auch so was Erwachsenes, geht beides.
Ja, ich glaube, der Vorteil von Comic ist halt immer, dass du ihn einfach zumachen kannst und machst dann eine Pause oder du kannst selber ein bisschen entscheiden, welche Distanz du zu dem Werk eigentlich hast. So finde ich zumindest immer so. Ich kann da viel eher auch abstrahieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel The Road gelesen als letztes.
Boah, die Zeichnungen waren so toll. Ja, die habe ich auch gestehen.
Also wirklich, ich habe sogar in der Deluxe Edition die arschteuer ist, also ist wirklich unverschämt fast schon, aber da sind die Panels nochmal größer. Ach, und da werden halt wirklich, für jetzt alle, die den Film oder das Werk, das ist ja eine Buchvorlage eigentlich gewesen, McCarthy heißt er, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, und da geht's halt wirklich ins Eingemachte, also da so Themen wie Leute werden einfach Menschenhandel, es geht viel um Menschenesserei und so, also wirklich so das heftigste Zeug, und das ist da auch bildlich dargestellt. Das ist nicht so, dass der Comic irgendwie das reduziert, sondern es ist schon nah, also an, man sieht das alles und trotzdem.
Explizit ist es.
Es ist explizit, genau. Aber trotzdem hatte ich nicht Schwierigkeiten, da eine Distanz zuzuhaben.
Ja, das ist ja
was
auch.
Was mir mit dem Film anders geht. So.
Ja, gerade der Band ist aber auch wirklich sehr künstlerisch. Ne? Also ich meine, die Zeichnungen sind wirklich wunderschön und die haben, es ist sehr düster und schwer, aber es ist ja, und selbst die drastischen Szenen sind halt nie Exploitation. Ne? Ist ja jetzt nicht wie ein Splatter-Comic, wo quasi darauf abgezielt wird, noch ekliger zu sein, sondern die Geschichte wird halt erzählt, wie sie ist, schonungslos, aber es wird jetzt nicht nochmal extra draufgehalten sozusagen. Und dadurch, finde ich, lässt sich das schon ertragen, obwohl ich auch, den habe ich tatsächlich weggestellt, weil ich finde, den muss mein Sohn jetzt mit 12 noch nicht lesen.
Nee, absolut.
Weil die Geschichte eine ganz andere Schwere hat, als, also ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn er sich irgendein Punisher-Comic nimmt, wo auch Gewalt drin ist, fände ich auch nicht so geil, aber finde ich nicht so schlimm wie das, was halt wirklich einfach rein atmosphärisch und von dem Ganzen drumherum, also überhaupt die Ausgangssituation mit diesem, der Mann mit seinem Sohn, die in so einer postapokalyptischen Welt quasi eigentlich dem Verderben ausgeliefert sind, ist gedanklich halt eh schon schwer zu verpacken.
Voll.
Aber sehr empfehlenswert.
Ja, also wirklich, eins meiner Lieblinge dieses Jahr gewesen, muss ich sagen, kann ich nur. Mir fällt der Name vom Künstler gerade nicht ein, deswegen.
Warte, ich habe das Buch hinter mir im Regal. Manu
Leclerc heißt er, glaube ich, oder so. Nee. Ja.
Larcenet. Ist auch ein Franzose. Und ist bei dem von mir sehr geschätzten Verlag Reprodukt erschienen. Da kann man sowieso eigentlich fast blind bestellen. Simon, du wolltest aber was sagen, sorry.
Nee, ich überhaupt nicht. Ich wollte, ich habe vielleicht ein bisschen laut geatmet, das mag auch vorkommen, das Schöne ist, ich kann jetzt hier, wenn wir uns unterhalten, also deswegen ist für mich schon ganz toll, ich mache mir mal neben meinen Notizen und gucke dann danach nach, was ich jetzt, was ich mir angucken möchte, und habe euch da jetzt gerade sehr aufmerksam zugehört, weil das habe ich mir jetzt gerade mal auf eine Liste gemacht, das werde ich mir mal ansehen, weil ich vielleicht dafür auch daran auch Interesse habe, ja. Auch wenn ich es von meinen Kindern genauso verstecken würde, was du ihr gerade beschrieben habt, ja.
Ja, es ist ja was man kurz sagen könnte, Comics kann man ja unterschiedlich beziehen. Also man kann sowas hier, diese unter Graphic Novel laufenden Alben, die dann auch im Feuilleton besprochen werden, kann man auch einfach in der Buchhandlung kaufen. Im Grunde könnte man alle in der Buchhandlung kaufen, aber die werden da auch ausgestellt. Ich würde trotzdem immer empfehlen, wenn man kann, den Weg in einen Comicladen zu suchen. Und dann ist da immer die große Frage. Also die fast alle großen Comicreihen und auch von den großen Verlagen werden ja auch ins Deutsche übersetzt, wenn es Ami-Comics sind oder Französisch oder sonst wie. Das heißt, da muss man da so ein bisschen gucken, welcher Verlag hat sich auf was festgelegt. Also zum Beispiel Panini verlegt halt in Deutschland die großen Superhelden-Sachen von Marvel und DC. Carlsen macht so ein bisschen bunt gemischt, ne? Die haben halt diese klassischen Timo Struppi, Spirou Fantasio, all solche Geschichten. Machen aber auch, haben einen eigenen Manga-Ableger und bringen auch deutsche Sachen raus. Da kann ich zum Beispiel gleich noch was über das ganz tolle Fahrradmod-Buch von Tobi Dahm sagen. Reprodukt sind so ein bisschen, anspruchsvoller, würde ich sagen. Die machen aber auch Unterschied, also aus unterschiedlichen Ländern Sachen. Und dann kann man aber ja natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel diese klassischen US-Comic-Heftchen beziehen will, die in jedem Comicladen auch direkt aus den USA bestellen. Dann kriegt man diesen Previews-Comic-Katalog, der ist wirklich das Telefonbuch dicke, obwohl, wenn ich das jetzt sage, die jüngeren Leute kennen auch keine Telefonbücher mehr. Also wirklich unfassbar dick für jeden Monat, wo jeden Monat erscheint, was da an Comics rauskommt. Und dann bestellt man die und verbindlich halt und holt die dann einmal im Monat von seinem Händler ab. Und das ist halt auch super. Also Comics sind schon im Beziehen quasi eine sehr breit angelegte Sache.
Wobei ich da zum Beispiel jetzt persönlich eigentlich immer noch irgendwas zwischengelagert habe. Also ich habe es nicht so wie du gemacht. Ich habe nicht aus dem Katalog irgendwie bestellt, sondern ich habe eigentlich immer irgendwie den Alfons, also wahrscheinlich jetzt die letzte große deutsche Comic-Magazin sozusagen bezogen und da dann geschaut, was da eigentlich positiv besprochen wurde, weil eben der Markt ist so groß und man muss vielleicht auch dazu sagen, Comics sind jetzt kein günstiges Hobby. Also ja, also absolut, wenn du wirklich nicht. Wenn du dir 3, 4, sage ich jetzt mal Graphic Novels so in Anführungszeichen, also dickere Bände mit, weiß nicht, über 100 Seiten und dann Hardcover, da bist du schon bei über 100 Euro so insgesamt. Und da hast du dann nicht mal 0,1% von dem gelesen, was im Monat rauskommt. So. Geschweige denn der US-Markt, wie ihr gerade ja gesagt hast. Also,
ja. Deswegen finde ich es eigentlich immer gut. Pro Heft, entschuldige, aber pro Heft zwischen, früher waren das 2, 3 Euro, mittlerweile sind es eher 4, 5, glaube ich. Das ist halt schon viel für dann, das sind ja meistens so, ich sag mal, 25, 28 Seiten, wovon dann auch noch einige Werbung sind. Das ist schon also da würde ich auch, ich würde sagen, jeder, der da reinschauen will und eigentlich auch jeder, der nicht über wirklich gutes Einkommen verfügt, sollte dann auch eher auf Comic-Alben bei, also auf diese sogenannten Paperbacks und Tradies, Trade-Paperbacks nennt man die, also wo dann gesammelt Teile einer Hauptserie sind. Also ich sag mal, wenn wir jetzt bei Batman sind, da sind dann Detective Comics, wenn da ein neuer Run abgeschlossen ist, der über 6, 7 Hefte ging, dann ist das halt gesammelt in einem Trade-Paperback und kostet dann 14 Euro. Dann ist aber auch die Werbung nicht mehr drin und man hat halt wirklich eine abgeschlossene Geschichte. Das ist eigentlich der bisschen klügere Weg zu lesen, auch wenn es manchmal schön ist, diese monatlichen Hefte zu bekommen.
Genau. Und halt auch, wenn man jetzt, sag ich mal, nicht für diese US-Comics sich interessiert, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal in den Feuilleton zu schauen oder in, es gibt ja diverse Seiten, es wird auch noch ganz viele andere Podcasts geben, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich glaube, da ist es einfach hilfreich, es hat mir immer viel geholfen, wenn man einmal den Verlag gefunden hat, der so die Sachen macht, die man irgendwie gut findet, dann einfach auf den Verlagsseiten auch zu schauen, was die halt jetzt gerade im Frühjahr, Sommer, Winter, Herbst, was auch immer, rausbringen. Weil das die Suche auch vereinfacht. Also ich habe jetzt zum Beispiel in Linz hier keinen Comic-Laden. Ich kann immer nur in Thalia gehen, aber die Auswahl da ist halt sehr bescheiden. Also die haben ganz viele Mangas, aber wenig Comics jetzt so aus dem franco-belgischen, amerikanischen Raum oder whatsoever. Da muss man dann so seine eigenen Wege finden, sage ich jetzt mal so, ja.
Ja, wie ich das noch mache, es gibt einen sehr schönen Online-Shop, quimby.de. Von dem Jörg Fassbender, der hat da auch ein paar Sachen rausgebracht, unter anderem von Sarah Burini, falls ihr die kennt, die hat ja dieses, das Leben ist kein Ponyhof, so Web-Cartoons gehabt und die sind ja als Bücher erschienen und der hat halt aber einen Comic-Online-Shop und der ist auch schon quasi, der trifft ja auch schon eine Vorauswahl, was er in seinen Shop nimmt und da gucke ich immer alle paar Wochen bis ein, zwei Monate, was der so Neues hat, weil ich weiß, das könnte was für mich sein. Ich unterstütze einen unabhängigen kleinen Laden und habe aber auch schon so ein kuratiertes Angebot. Das ist zum Beispiel auch ein Weg, wenn man so ein bisschen weiß, das könnte man auch mögen.
Ja, grundsätzlich kann man ja bei den niedergelassenen Läden ja, also die meisten von denen würden ja auch verschicken. Also genau. Was jetzt hier bei uns in Würzburg ist ja gefühlt, dass mein persönliches Comic-Mekka, weil es ja einfach einen tollen Laden gibt seit ewig vielen Jahren, die Heimkes Romanboutique. Und die können ja im Prinzip über diesen Vertrieb von Büchern, über dieses Libri oder wie das heißt, der effektiv alles bestellen, egal ob sie es im Laden haben oder nicht. Und dann ist das Leichteste, was die machen können, ist ein Päckchen draufkleben und wegschicken. Dann hast du natürlich einen Versand oben drauf, was du jetzt beim fiesen Amazon nicht hättest, aber du unterstützt halt einen kleinen Laden und einen Fachbuchladen. Und wenn du Bock auf Comics hast, das machen die. Also das, und das muss ja jetzt nicht jetzt hier der Laden in Würzburg sein, das wird es überall geben. Diese Fachläden sind ja noch da, weil die Comicleidenschaft ja Gott sei Dank nicht geografisch begrenzt ist.
Genau. Ich habe zum Glück auch in Hagen ist einer, der ist wirklich schön, da komme ich nur leider nicht so oft hin, obwohl es näher ist als Dortmund. In Dortmund der, also ich war halt aus Aachen sehr verwöhnt. In Aachen gibt es den Bang Bang, das ist ein wirklich schöner Comicladen gewesen. Der ist immer noch schön, leider nicht mehr ganz so wie früher, weil auch der den Absatzzahlen folgen musste und halt jetzt viel auf Merchandising und Figuren setzen musste und die Manga-Abteilung größer ist als die der normalen Comics. Das ist halt einfach überall so. Aber da war es wirklich toll. Du hattest halt dein monatliches Abo und dann kamst du da hin und dann hatte er so ein richtiges schönes System, wo einfach nach Namen sortiert, also nach Kundennamen sortiert, ging er dann da ran, sagte, ach Till, hier deine Mappe, dann nahm er die raus, da waren die Hefte, die ich bestellt hatte und alle paar Monate auch ein, zwei Empfehlungen von ihm, weil er ja wusste, was ich bestellte, hat er dann ein, zwei Sachen dazu bestellt und ob die mich interessieren würden. Und das war immer ziemlich gut. Und als ich dann nach Dortmund kam, hat der Comicladen da, also der Thomas war ein super netter Typ, der da gearbeitet hat, aber du kamst dann dahin immer am Anfang des Monats, er sagte, ja, die Bestellungen sind gerade gekommen und dann war einfach neben dem ein Riesenstapel an Comics. Und dann hat er mal gesagt, ich glaube, das hier war für dich, ne? Und das vielleicht auch, oder? Ich meine, das war auch deins. Dann hat er dir so einen Stapel verkauft und zu Hause hast du gemerkt, du hast Hefte von wem anders dabei. Und dir fehlte irgendwie die Nummer 13 von 14 Heften plötzlich. Die hat er dann aber auch nicht mehr besorgen können. Das war alles so ein bisschen chaotisch.
Das ist generell so ein bisschen, wenn die Auflagen vollkommen ausverkauft sind und dann nicht wieder neu gedruckt werden, weil vielleicht dann einfach auch der Absatzmarkt nicht da ist, dann stehst du oft manchmal da. Also ich hatte es jetzt immer mal wieder auch, dass mich Serien eigentlich interessiert hätten, die gerade auch im Feuilleton besprochen wurden. Dann so, von diesem unbekannten Künstler, dieses Comic von, weiß nicht, 83 oder so. Und dann, zahlst du halt das Zehnfache von irgendeinem Typ auf eBay, so, weißt du? Das ist dann immer so ein bisschen schade, ne? Aber an sich ist ja der Markt riesig. Also es gibt so viel Auswahl. Also einem wird nicht langweilig. So.
Wie ist das denn bei euch? Es ist ja bei Comics ein bisschen so, wie wir ja schon mal in den Videospiel-Podcasts auch besprochen haben, wo man sagt, interessiert einen eher die Geschichte oder die Mechanik. Wenn ihr Comic lest, Comic-Alben, Comic-Hefte, whatever, ist es hauptsächlich quasi die erzählte Geschichte, die euch da reinzieht und vorantreibt? Oder legt ihr Mehrwert auf die Zeichnung? Oder ist es ungefähr gleich? Oder würdet ihr auch ein Comicband mit schlechten Zeichnungen lesen, wenn euch die Geschichte packt? Oder umgekehrt, würde euch was grafisch absolut Beeindruckendes auch ausreichen, wenn die Geschichte vollkommen banal und blöde ist?
Gute Simon, Frage. Möchtest du anfangen?
Gute Frage, ja, es ist schwierig. Also ich kann sagen, es gab schon das ein oder andere Comicbuch, das mir empfohlen wurde, was ich da nicht mitgenommen habe, weil ich es optisch nicht ansprechend fand von den Zeichnungen. Das ist schon passiert. Weil ich auch jemand bin, der sehr stark auch von so extremer Gewaltdarstellung einfach, mich spricht das nicht an in Comics, also wenn es so übertriebene Gewalt ist. Ich bin auch zum Beispiel deshalb kein Fan von Tarantino-Filmen, einfach weil ich diese Ästhetik, ich verstehe diese Ästhetik, ich finde es auch in Ordnung, wenn man die mag, aber es ist nicht mein Geschmack. Also extreme Gewaltdarstellung ist einfach nicht mein Geschmack. Deswegen würde ich jetzt nicht ausschließen wollen, dass ich wahrscheinlich so, wenn ich von oben nach unten gehe, wahrscheinlich beim Comic die Darstellung schon ein Stück weit höher beurteile als dann die tatsächliche Geschichte. Ich würde mir aber niemals etwas, was mir optisch gefällt, mit einer Scheißgeschichte kaufen. Also das ist schon, also das K.O.-Kriterium gute Geschichte muss dann schon erfüllt sein. Deswegen, ich sag mal so, wahrscheinlich ist es bei mir so eine 60-40 Sache von der Beurteilung. Also ein Comic ist ein visuelles Medium und ich finde, das darf es auch, deswegen darf das auch so sein. Also, dass man, ich schaue vielleicht über eine etwas schlechtere Geschichte eher hinweg, wenn es schön gezeichnet ist, als umgekehrt. Ich denke, so ist wahrscheinlich die beste Vernordung, die ich machen kann.
Ja, bei mir ist das schon so ein bisschen anders. Also, wenn ich in einen Comicbuchladen gehe, das ist dann in der Regel, läuft das so, dass ich dann immer einen Comic mir raussuche oder rausziehe aus dem Regal. Dann schlage ich das mal auf, blätter es durch, schaue mir also die Grafiken an und wie es gezeichnet ist. Und wenn das mir gefällt, dann lese ich noch mal hinten, um was es eigentlich geht. Und also ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber irgendwie kann ich jetzt nicht, ich kann nicht gut mit schlechten Geschichten leben. Also ich war schon öfters mal enttäuscht, habe mir was gekauft. Gerade beim Splitter Verlag kommt es immer wieder vor, dass die Geschichten jetzt doch eher für meinen Geschmack zu niveaulos sind oder zu primitiv. Und dann denke ich mir im Nachhinein, na, warum hast du da jetzt 16 Euro für ausgegeben? Weil ich halt so die Grafiken oder die Designs irgendwie cool fand. Aber deswegen versuche ich auch immer mehr halt irgendwie das schon kuratiert dann erst zu kaufen. Weil, ja, das ist, Comics stehen nun mal dann auch viel Zeit ihres Lebens einfach rum und dann ist es halt doppelt ärgerlich, wenn man da irgendwie daneben gegriffen hat.
Ja. Ja, bei mir ist es teils. Also ich meine, klar, ne, wie Simon schon sagte, Comics sind ein visuelles Medium, die Zeichnungen sind natürlich sehr wichtig. Manchmal zieht mich aber dann eine Geschichte noch weiter. Also das größte, populärste Beispiel wäre zum Beispiel, ich war ziemlich großer Fan von den Zeichnungen von Tony Moore. Tony Moore ist ein amerikanischer Comiczeichner und er hat ein sehr lustiges Comic namens Battle Pope gemacht. Da war halt so ein kämpfender Priester und der hat so einen sehr wirklich kantigen, markanten Comic-Stil, der aber sehr comic-mäßig aussieht. Dicke Outlines, cartoonige Charaktere. Und dann hat der mit Robert Kirkman zusammen, den Namen kennt man heutzutage halt überall, einen Comic namens The Walking Dead gemacht. Das habe ich mir direkt bestellt, weil ich halt großer Tony Moore-Fan war. Und es war mit Zombies, mochte ich auch. Und nach wenigen Ausgaben ist aber leider, also ich, oder was heißt wenig, ich glaube 24 oder so, ist dann der Zeichner von The Walking Dead gewechselt. Und dann war es Charlie Adlard. Und das war so ein krasser Cut im Zeichenstil, dass ich kurzzeitig überlegt habe, die Aufgabe, die oder ne, ich glaube, das waren sogar nach 7 Ausgaben, ich weiß es gar nicht, dass ich kurz überlegt habe, das aufzuhören. Die Geschichte war dann aber so gut, dass ich das halt über viele, viele Ausgaben weitergelesen habe, im Gegensatz zu der Serie, die mir gar nicht gefallen hat später. Aber da war ich das wirklich so, also wenn so ein Zeichenstil mich gar nicht anspricht, habe ich manchmal Schwierigkeiten, natürlich. Und das, aber da hat die Geschichte geschafft, mich zu packen. Aber tatsächlich würde ich auch danach gehen. Ich gucke oft erst in Comics rein und blätter so ein bisschen. Und wenn die Zeichnungen mich ansprechen, schaue ich, worum es da geht.
Ich finde, dass es da auch irgendwie, ja, so ein bisschen, also es gibt unterschiedliche Arten von Drastik vielleicht. Also es gibt Stile, die sind viel handsamer und viel eher, wo man eher mal sagen kann, ja, das lese ich, obwohl mir der Stil vielleicht nicht zu 100% liegt. Während jetzt vielleicht manche Sachen, die dann wirklich sehr ins Ästhetische gehen, auch ins Abstrakte teilweise, wo man dann wirklich, oder wo ich mich dann eher überwinden muss, wenn die Geschichte sehr gut ist. So, also so geht es mir zum Beispiel. Viele franco-belgische Zeichner Autoren machen ja eher so, finde ich, Comics, die massentauglich sind in gewisser Weise. Weil sie halt so eine Art von Stil haben, der einen jetzt nicht in your face so angreift oder so. Ich weiß gar nicht, wie man es anders beschreiben soll. So, ja.
Ja, und die haben halt einen, ich würde es mal klassischen Comic-Stil nennen, ne? Oft.
Oder? Ja, klassisch ist er halt, weil er sich bewährt hat und weil er auch erfolgreich war. So.
Genau, das meine ich. Aber die quasi, die zehren auch heute noch an ihren Wurzeln, weil wenn das die Gestaltung ihres Zeichenstils angeht. Das finde ich halt, ist halt auch schön, weil du halt weißt, was du kriegst quasi.
Aber dieser Stil wiederum kann keine schlechte Geschichte wegmachen. Also das ist dann irgendwo auch wieder ein Problem, ne? Also bei anderen Comics finde ich das dann vielleicht dann weniger nervig, dass die Geschichte jetzt nicht so stark ist oder nicht so trägt. Auch über einen längeren Zeitraum, man muss ja überlegen, viele Comics kommen ja eben halt nicht in einem Band raus, sondern sind ja eine längere Geschichte, die über 3, 4, 5 bei Superhelden-Comics X-Bände laufen, wo man gar nicht weiß, wohin es jetzt eigentlich geht, wo man erst am Ende eigentlich bewerten kann, ob das jetzt eine gute Geschichte war oder nicht.
Ja. Ja, nein, das ist schon richtig. Gut, bevor wir uns hier so ein bisschen verzetteln in so kleine, so, wir hatten ja überlegt, ob jeder von uns vielleicht, um das so ein bisschen runder zu machen und auch ein bisschen, dass auch Leute, die das jetzt so nebenbei hören, mit was rausgehen, einen Comic mal vorstellt, um so ein bisschen so ein Gefühl zu geben, was gefällt uns, was würden wir empfehlen, was gibt es gerade oder was gibt es vor Jahren, wenn jemand ein Lieblingscomic etwas älter ist. Und da du ja, Simon, vor kurzem quasi deine Comic-Liebe wieder aufgeflammt ist, möchtest du vielleicht einmal anfangen und sagen, was du mitgebracht hast?
Ich fange gerne an und fange auch Tatsache mit dem Graphic Novel an, wo die Liebe entfacht hat. Und bevor ich jetzt sage, um welches Comic es geht, möchte ich kurz erklären, auch woher das kam, dass ich damit so erwischt wurde. Ich finde es immer schön, ich glaube, jeder hat es schon mal erlebt, wenn er irgendwie eine Art der Kunst gesehen hat und das war so sein persönliches erstes Mal. Also man hat vielleicht das erste, was weiß ich, High-Fantasy-Buch gelesen oder wegen mir auch bei Filmen den ersten Tarantino und der bläst dann aus den Socken. So wie es der erste gemacht hat, kann es der dritte und der vierte nicht wieder. Und dieses Graphic Novel ist mir quasi auch über einen Podcast mehr oder weniger empfohlen worden und ich wusste nicht, dass es solche Bücher gibt. Und jetzt zeige ich, worum es geht. Es geht um ein Comic, das heißt Der Geschmack von Chlor, vom Bastien Vivet oder Vives. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er ausgesprochen wird. Dafür ist mein Französisch zu schlecht. Bastien Vives ist ein sehr junger Autor, also 84er Baujahr. Und der hat für den Geschmack von Chlor seinerzeit auch auf dem Comic-Festival einen Preis gewonnen als bester Nachwuchskünstler. Und was dieses Buch macht, ist etwas, das habe ich so in der Form noch nicht erlebt. Und dieses Buch erzählt eine eigentlich banale Geschichte auf eine völlig besondere Art. Also ich habe noch, man würde, wenn man das Ganze als ARD-Film sehen, würde vielleicht sogar von einem Kammerspiel sprechen, weil es so eine total ruhige Erzählweise ist. Der nutzt in seinen Zeichnungen wahnsinnig viel Zeit, um die Geschichte voranzubringen. Also er arbeitet gar nicht mit viel Dialog, sondern viel über die Bildsprache und erzählt dabei eine Geschichte, die eine Alltagsgeschichte ist. Es geht um der Protagonist ist ein junger Mann, der über Rückenproblemen leidet und dessen Physiotherapeut ihm mehr oder weniger sagt, du solltest mal schwimmen gehen und der junge Mann hasst Schwimmen. Und wer denkt, das ist jetzt schon super langweilig, dann kann ich das verstehen. Aber obwohl diese Prämisse so langweilig ist, ist man von der Art, wie sie optisch dargestellt wird, einfach gefangen. Die Zeichnungen sind einfach wunderschön klar und ganz schnell zeigt sich, dass es in der Geschichte dann gar nicht mehr darum geht, ob der Mann jetzt gut schwimmen lernt oder nicht, sondern dass der feststellt, abgesehen davon, dass er nicht gut schwimmen kann, dass zu der Zeit, wo er ins Schwimmbad geht, da eine andere Person ist und die findet er natürlich besonders ansprechend. Und dann entspinnt sich da so eine Geschichte. Der geht dann immer mit der Freude dahin, ob diese Frau wieder dort ist und auch schwimmt. Und dann stellt er fest, dass sie gut schwimmen kann. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, also das Buch hat irgendwie 140 Seiten Und die Bildsprache ist so angenehm, so still und trotzdem nimmt sie dich mit. Und ich habe das Buch auf die Seite gelegt und ich war wirklich total geplättet davon, was ich da gerade gesehen habe, weil ich sowas nicht kannte. Ich kannte Comics nicht auf die Art und Weise, dass man das so sauber, klar, ruhig, es war so ein richtiges, ich habe mich richtig wohl gefühlt in dieser Geschichte. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Ist auch im Reprodukt Verlag erschienen und ist natürlich eine andere Art Comic, wie man sie jetzt vielleicht klassisch kennt. Also da passiert jetzt in dem Sinne nicht viel, dass da irgendwie eine Heldengeschichte ist oder dass da irgendwie Mods die Action auf den Seiten passiert. Aber man darf sich auf so ein Buch wirklich mal einlassen. Das kann man, glaube ich, auch wirklich mal jemandem, der noch nie einen Comic in der Hand hatte, mal in die Hand drücken und sagen, diese 140 Seiten dauern eine halbe Stunde. Schau sie dir in Ruhe an und sag mir, wie du dich danach fühlst. Und wer dann gar nichts fühlt, den verstehe ich nicht. Diese Geschichte ist so gerührt sicherlich und schön und auch nicht klischeebehaftet, weil da wäre ja so viel Platz für Klischee, aber die Geschichte braucht das Klischee nicht. Ja, deswegen ist mein Take hier, ich kann das nur empfehlen, auch wenn ihr noch nie einen Comic in der Hand habt, schaut euch dieses Buch mal an und guckt, was es mit euch macht, wenn ihr euch mal eine halbe Stunde drauf einlasst. Das ist super.
Sag nochmal kurz, wie es heißt.
Der Geschmack von Chlor.
Genau, weil ich
Bastien Vivet.
Ich weiß selber aus Podcasts, dass man immer am Anfang einmal den Titel hört, dann redet die Person darüber, man denkt, ach, das ist ja toll, und dann fragt man sich, wie hieß das denn nochmal?
Ja, wir machen es ja in die Shownotes.
Ja, das stimmt.
Ich finde generell in diesem Bereich der vielleicht schon melancholisch teilweise angehauchten Comics gibt es eigentlich recht viel Gutes, so habe ich das Gefühl. Und dass da eben halt diese Verschmelzung aus grafischer Darstellung und Schrift extrem gut funktionieren kann. So. Und dass sich da auch so ein paar Leute daraus getan haben, die irgendwie, ja, irgendwo würde man vielleicht sagen seicht, aber andererseits geht es ja dann schon auch oft ans Eingemachte. Also wenn es um so Lebenslage, Lebensgefühl, ich weiß nicht, es kommen ja immer mal wieder auch irgendwie Comics raus, die sich dann mit Krankheit beschäftigen und so, wie geht man damit um und so, oder ist da Verwandte verstorben sind und so. Und ich habe oft das Gefühl, dass es eben die dann schaffen, dass es eben nicht kitschig wird oder nicht so, ja, so, weiß nicht, irgendwie, dass man so, dass es einem dann so ein bisschen zu viel wird. So.
Mhm. Ja. Also das kann ich bei dem definitiv so sagen, weil ganz ehrlich, wenn man die Geschichte jemandem platt erzählt, da hat jemand Rückenschmerzen und da geht schwimmen und da ist eine andere Frau, ganz ehrlich, das könnte auch bei GZSZ laufen. Die Geschichte ist es in dem Fall nicht, was einen mitnimmt, es ist die Art, wie sie präsentiert wird. Und das ist so großartig und es war einfach, ja, es war für mich ein besonderes Buch. Schön. Also werde ich auch ganz, ganz sicher nie weggeben, weil ich das wahrscheinlich einmal im Jahr raushört, um diesem Gefühl nachzujagen, in der Hoffnung, es nochmal zu spüren.
Ich finde eh, dass Comics da auch eher funktionieren wie ein Song, der einen berührt. Ne? Also, dass du,
ja.
Dass das halt so eine Mischung aus allem ist, was da vor dir liegt, Text, Bild und Geschichte, und das berührt dich halt irgendwie. Also, klar, eine neue Ausgabe von Batman nicht unbedingt, die ist halt wie so ein Popcorn-Ding, da rast man so durch, aber sowas, wie du das gerade beschreibst, oder ein paar Sachen, die ich hier auf dem Stapel liegen habe, da kommen halt richtig Gefühle in einem auf und man könnte jetzt gar nicht nachher sagen, ja, das war dieser Teil der Geschichte oder an diesem Punkt, aber es berührt einen halt und bewegt einen. Und das finde ich toll daran. Edgar, was hast du denn dabei?
Ja, wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Ich habe tatsächlich einen Manga ausgewählt, und zwar Tante Nonnon von Shigeru Mizuki. Der ist auch im Reprodukt-Verlag auf Deutsch erschienen, erst 2019, also der Autor selber ist eigentlich schon verstorben mittlerweile und auch natürlich wie viele Japaner sehr alt geworden und hat viele Mangas produziert. Reprodukt hat sich irgendwann nochmal entschieden, aus seinem Lebenswerk einige Sachen zu veröffentlichen. Und eine dieser Reihen, die sie halt jetzt sukzessive rausgebracht haben, ist im Endeffekt ein bisschen so eine Art Lebensgeschichte von ihm. Also er hat sozusagen seine Kindheit, seine Jugend, seine Zeit im Militär, seine Arbeit als grafischer Zeichner, als junger grafischer Zeichner, immer in eigene Bände verfasst. Und einer von diesen Bänden ist eben Tante Nonnon. Da geht es im Endeffekt um seine frühe Kindheit, wo er mit einer, naja, eigentlich ist es gar nicht wirklich seine Tante, sondern ist es eine Bekannte, aber er nennt sie halt Tante. Und sie führt ihn so ein bisschen im ländlichen Japan, ich würde sagen in den 1930er Jahren ungefähr, spielt das, in die Welt der Yokai ein, also der japanischen Folklore, Geistererzählung. Und diese Geister werden dann in diesem Manga lebendig. Jetzt ist das erstmal, ja, sagt es ja überhaupt nichts darüber aus, was für eine Art von Geschichte das da am Ende ist. Also es ist tatsächlich eigentlich nie wirklich gruselig oder so, sondern immer hat so einen verspielte Art, die sich auch ganz stark in der Art und Weise, wie er das darstellt, widerspiegelt. Also es ist jetzt nicht hyperrealistisch, sondern eher reduziert. Die Gesichter sind relativ einfach, oft auch irgendwie nicht wirklich lebensnah, sondern eher so ein bisschen lustig. Also die Grimassen, die da oft geschnitten werden, die haben mich einfach immer wieder erheitert auch. Und diese Tante, die ist auch so eine, ich weiß gar nicht, so eine herzensgute Persönlichkeit. Es ist ganz schwierig, diesen Manga zu verstehen, wenn man ihn nicht gelesen hat oder nicht vor Augen hat. Ich weiß gar nicht, das ist ja bei Comics immer ein bisschen schwierig, wenn man versucht, die Zeichnung irgendwie näher zu bringen. Aber ja, für mich war das so ein Erweckungserlebnis auch, weil ich davor eigentlich ganz lange gar keine Mangas gelesen habe und das immer eher so mit Naruto und One Piece und so in Verbindung gebracht habe. Aber es gibt eine ganz, ganz große Manga-Kultur, die sich eben den ernsteren Themen und den vielleicht eben nicht diesem, ja, weiß nicht, der eine kämpft gegen den anderen in irgendeiner Fantasiewelt, sondern es sind wirklich eher einfache Geschichten, die sich auf das alltägliche Leben beziehen. Also in den späteren Bänden geht es viel ums Erwachsenwerden, auch im ländlichen Japan und so weiter. Und den habe ich jetzt ausgewählt, weil er einfach so unglaublich lustig ist. Also weil da wirklich immer wieder so ganz, ganz komische Sachen passieren, eben weil sich die echte Welt mit der spirituellen Welt verbindet. Es ist eben keine reine Darstellung des Aufwachsens, sondern eben ein, ich glaube, er träumt ganz viel und in seinen Träumen kommen dann die Yokai, die, von denen die Tante erzählt hat. So. Und das kann ich, ist wirklich eine große Empfehlung. Ist aber
kein Coming of Age, oder?
Nee, also es ist, weiß nicht, wie viele Jahre da in dem einen Band jetzt abgebildet werden. Ich glaube, das Coming of Age würde dem nicht so gerecht werden, weil man da andere Vorstellungen von hat. Einfach.
Ja.
Genau, kann ich. Ist auch beim Reprodukt Verlag erschienen 2019. Ich glaube, es ist auch noch verfügbar. War jetzt auch nicht der Mega-Erfolg, aber ich fand es sehr, sehr gut.
Das klingt aber gut. Ich habe nicht ganz so viele Berührungspunkte mit Manga. Also ich habe früher Dragon Ball gelesen, als das rauskam. Und dann mich nicht weiter damit beschäftigt, aber merke, dass ich so Mangas, die halt nicht in diese Action-Kategorie fallen, ne? Also Dragon Ball, Naruto und so, dann doch gerne habe. Ich habe vor ein paar Jahren, Blue Giant Supreme, so ein Jazz-Manga gelesen, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Aber deswegen, das klingt spannend für mich. Das muss ich mir mal anschauen. Weil ich jetzt auch zuletzt durch meinen Sohn, der hat halt diese, auch irgendeine Manga-Reihe musste ich lesen. Und habe da gedacht, ach, eigentlich gibt es da schon schöne Sachen. Deswegen Tante Nonnon hieß das.
Genau.
Werde ich mir direkt einmal anschauen. Ich kann mich nicht ganz entscheiden, was ich nehmen soll. Ich habe zwei Sachen, die mir sehr gut gefallen, die man mal lesen sollte.
Dann nimm eins in die rechte und eins in die linke Hand und dann sage ich, welche Hand du vorstellst.
Okay, warte. Das eine ist ganz schön schwer.
Linke Hand.
Linke Hand. Das ist Outline von Michelle Fischels. Ist auch im Reprodukt Verlag erschienen und zwar letztes Jahr im September. Und das ist lustigerweise, weil du es eben gesagt hast, eine Coming-of-Age-Geschichte. Geht um ein paar Freunde kurz vor dem Abitur und man will gar nicht zu viel sagen, worum es geht. Also es geht so ein bisschen um das Lebensgefühl, unausgesprochene Themen, die die untereinander haben und so ein bisschen, ja, was halt so Coming-of-Age typisch ist, ne? Unausgesprochene Liebe oder missverstandene und einfach älter werden. Und das hat man gefühlt 100.000 Mal schon gesehen und gehört und auch gelesen in Comicform. Aber die Michelle Fischels, die ist, glaube ich, wo kommt die her? Aus, hat in Münster studiert und das war auch wohl eine Abschlussarbeit ihres Designstudiengangs. Die hat so einen Zeichenstil, der ist sehr so auf Fine Line beschränkt und mit einer Kolorierung, die so ein bisschen tuschemäßig ist. Das reißt einen irgendwie so mit und das hat mich so sehr meine eigene Teenie-Zeit nachempfinden lassen, weil ich das so gut nachempfunden fand, wie man sich da fühlt. Also es gibt mehrere Seiten, wo nahezu ohne Text einfach nur die Charaktere zu sehen sind und man fühlt sich einfach direkt zurückversetzt in die Zeit. Und das reißt einen komplett rein. Es ist ganz, ganz schön. Es berührt einen. Und die Zeichnungen sind auch wirklich so ein bisschen zum drin verlieren. Also ich könnte mir die immer wieder anschauen. Also obwohl ich das ja gelesen habe und die Geschichte jetzt nicht überragend ist, blätter ich da immer wieder rein, wenn ich hier bei meinen Comics sitze, weil es wirklich einfach, ja, künstlerisch ist und schön anzusehen. Kann ich sehr empfehlen.
Ich habe mir es gerade mal beim Reproduktverlag, also wir sind übrigens nicht gesponsert vom Reprodukt.
Das haben wir auch gedacht. Das sind
keine falsche Geige.
Ja, aber das sagte ich ja. Also die sind wirklich sehr gut darin, in den letzten Jahren sich tolle Dinge rauszupicken, die auch alle unterschiedlich sind.
Ja. Und ich habe mir das jetzt gerade mal rausgeholt und auch die Bilder angeschaut und ich gebe dir völlig recht. Also ich kenne es noch nicht. Es ist auch gleich auf meiner Liste, weil es drückt bei mir auch gleich schon beim ersten Gucken ein paar Knöpfe. Der Zeichenstil ist das, also vielleicht nicht einzigartig, aber sowas schon, hat schon ein besonderes Händchen, das muss man ganz klar sagen.
Genau. Und ich mache jetzt einfach frecherweise, sage ich zu dem anderen Buch auch was, weil das noch in meiner anderen Hand liegt und ich gerade so kurz was gesagt habe. Das ist jetzt beim Carlsen Verlag erschienen, bei Carlsen Comics, um auch mal einen anderen Verlag zu nennen. Und zwar ist das von Tobi Dahmen. Der hat jetzt gerade auch ein ganz tolles neues Buch, aber das ist sein erstes großes Buch, Fahrradmod nennt sich das. Also Mod von We Are The Mods, ne? Also diese ursprünglich englische Jugendbewegung aus rollerfahrenden Teenies quasi. Und hier geht es um Tobi Dahmens eigene Jugend. Der ist, glaube ich, in irgendwo NRW zwischen Köln, Bonn und Aachen aufgewachsen. Und es geht sehr, sehr viel um Musik und auch um Teenie und Heranwachsender sein. Und da er halt in so einem Umfeld von Mods und Skinheads, also diese linke Skin-Bewegung und Ska und Punkrock aufgewachsen ist, berührt mich das natürlich vollkommen. Der ist ein paar Jahre älter als ich, aber die Orte, die er da aufzählt, sind mir halt bekannt, zum Teil von mir, aber viel auch halt von älteren Bekannten von mir, die auch in diesen Szenen genau unterwegs waren. Bei mir war es ja mehr Punkrock, die aber auch halt Mods sind oder alte Skinheads. Deswegen kann ich das komplett nachempfinden. Das hat auch so einen sehr schönen, klaren Zeichenstil. Und was daran aber toll ist, selbst wenn man mit diesen Musikszenen jetzt keine Berührungspunkte hat, sondern einfach als Heranwachsender irgendeiner Musik angehangen hat oder auch irgendeiner Szene, man kann ja auch, es gab ja auch Jugendbewegungen, die gar keine Musik hatten, sondern irgendwas gemacht hatten, kann man das wirklich sehr, sehr gut nachempfinden, wie das ist, zu so einer Gruppe dazuzugehören oder auch dazuzugehören wollen. Es gab ja auch oft, dass man als Teenie quasi sich einer Sache verschrieben hat, dann was Neues kennenlernte und merkte, ach, das finde ich eigentlich cool, aber die Leute nicht so richtig kannte und sich dem erst annähern musste. Und das Buch ist halt so aufgebaut, dass er sich quasi als der Tobi-Damen von jetzt an Dinge zurückerinnert, sodass es immer so ein paar Zwischenszenen aus seinem jetzigen Leben gibt, die dem Ganzen so einen Rahmen geben. Und das, wir kommen hier auf irgendwie 500 Seiten knapp, 470 oder so. Und das ist einfach ganz, ganz toll erzählt und ganz packend. Und
das kann ich auch jedem
empfehlen. Was meinst du?
Also wie groß ist das? 500 Seiten, das klingt eher nach einem kleineren Format, A5 oder so irgendwas.
Nee, das ist A4.
Uiuiui, das ist dann wirklich ein richtiger Klopper.
Das ist ein Brecher, ja, genau. Und sein neues Buch, Kolumbusstraße, was ja um seine Familie in der Zeit des Zweiten Weltkrieges geht, ist noch mal dicker.
Den habe ich leider noch nicht gelesen. Toll. Ich habe nur Gutes gehört bisher davon. Also vor allem auch, es gab schon Überlegungen, das auch im Schulunterricht einzusetzen.
Ja, Kolumbusstraße ist überragend.
also ich bin hier gerade auf der Webseite vom Carlsen Verlag und das muss ich das kurz vorlesen, weil ich, also ich bin ja sowieso jemand, ich finde Götze Alsmann echt ziemlich ganz gut und er hat dazu geschrieben als Zitat, und ich denke, das kann ich hier vorlesen, weil ich stehe auf der Webseite, zu dem Buch, was du gerade vorgeschlagen hast, Fahrradmod. Dieses Werk ersetzt ganze Regalmeter Jugendkultur erläuternder und Subkultur definierender Schwafelbücher. Das finde ich groß. Das kann ich mir so richtig gut vorstellen. Du schmeißt die ganzen blöden Wälzer weg, die irgendwie versuchen, was zu definieren. Lese einmal Fahrradmod und du weißt Bescheid.
Genau, also das ist wirklich, wenn man irgendwie einen Hang zu Musik hat und dann vielleicht in so Subkulturbereiche rein, ist das einfach im Grunde ein Comic-Standardwerk, würde ich sagen.
Uiuiui, das ist jetzt ja wirklich hochgegriffen, ey.
Ist so. Also ich, das ist... Das ist auch schon die zweite oder dritte Auflage. Das ist einfach, weil das jetzt auch im Softcover gibt. Ich habe mir das im Softcover geholt. Das ist wirklich toll.
Alles klar.
Ja, sieht auch wirklich gut aus. Also muss ich sagen, ist bei mir auch gerade auf die Liste gelandet.
Juhu.
Das wird auch gekommen.
Ja, das, hört sich.
Ich glaube, wir haben einen ähnlichen Geschmack, Till.
Ja, ich
fürchte
ja
generell, dass wir hier sehr, sehr ähnlichen Geschmack haben, wenn schon der Reproduktverlag dreimal hintereinander genannt wird und so.
Ja gut, ich habe jetzt, ne, also was ich mir sonst zuletzt gekauft habe, ich habe mir ein Abo geklickt, sagt man ja heute immer, beim Weißblechverlag. Das sind die, die diese Gruselschocker-Comics machen. Da, das ist halt wirklich sehr trashiger B-Movie-Comics-Schlons. Also das sind alles so Kurzgeschichten wie früher diese Gruselgeschichten, Bastei-Lübbe-Hefte.
Machen die nicht auch
Comicform.
Captain Berlin?
Die machen Captain Berlin, genau. Die und machen den, das Blutgereit-Comic.
Diesen Brezelmann oder wie der hieß, der Brezel-Supermann, ist ja nicht auch von denen.
Das kann auch sein, genau. Es ist alles weirder Scheiß und halt so gewollt, trashig, auch gezeichnet und viel Gewalt und nackte Haut. Und da konnte man ein Jahresabo abschließen, kriegt einfach jedes Heft, was die rausbringen in dem Jahr. Und an sowas habe ich auch Spaß. Und genauso habe ich letzte Woche erst den letzten Crossover-Band von Turtles vs. Batman gekauft. Also ich kann da leider, also leider für meinen Geldbeutel, in fast jede Richtung irgendwie Gefallen finden.
Also Turtles vs. Batman, das machen wir uns so beim nächsten Cast, nehmen wir uns das mal vor, da musst du mir erklären, warum man sich das antut. Solche Sachen, die verstehe ich nicht. Aber vielleicht kannst du mich ja überzeugen.
Ja, es ist nicht versus, die arbeiten im Team, aber trotzdem, ja, ja.
Ach so, okay. Sorry, ja, da habt ihr wieder mal gemerkt, das ist für mich unbetretenes Land. Ich habe jetzt gedacht, die haben einen Podcast, Comic gemacht. Turtles vs. Batman.
Ja, also ist es schon. Also es ist so, dass die am Anfang natürlich einander bekämpfen und sich dann vereinen, um die gemeinsamen Bösewichter Bane und Shredder in Schranken zu weisen.
Okay, ja, die Shredder und Bane sehen sich auch recht ähnlich. Die könnten Geschwister sein.
Die mögen sich aber nicht, weil die beide Alpha-Männer sind, die das Gleiche möchten.
Ja, also da freue ich mich auf jeden Fall auch schon auf die Aufklärung, weil mir geht es da wie dem Simon. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich versuche immer mal wieder in so amerikanischen Mainstream-Comic reinzulesen und denke mir jedes Mal, boah, ist das scheiße, Mann, warum tue ich mir das an?
Ja, also ich meine, wenn man eine recht aktuelle, weil diese ganzen Klassiker, ich meine, ne, Batman hier, The Long Halloween, Dark Knight und sonst wie, das lassen wir mal alles hinten weg, aber wenn man mal was versuchen möchte und zum Beispiel Batman, was halt nach wie vor mit mein Lieblingscharakter ist, mal zu lesen, warum es da auch tolle Sachen gibt, ist halt von Scott Snyder und Greg Capullo oder Capullo, der Court of the Owls. Run von Batman. Also wenn man einfach Batman Court of the Owls sucht, da gibt es einen Sammelband von, der dürfte auch gar nicht so teuer sein. Müsste man mal gucken. Gibt es mehrere Bände? Das ist wirklich, das war vor wann war das? 10 Jahren oder so? Ne, 2012. Okay. Das war schon wirklich Königsklasse Batman.
Ja, aber das sehen wir uns mal auf für eine weitere Folge.
Ja.
Da können wir dann auch nochmal in die Tiefe gehen, weil ich glaube, da gibt es generell viel abzustecken in dem Segment. Also auch der Superhelden-Comic ist ja sehr divers aufgestellt. War ja, er eigentlich immer, glaube ich. Und ja.
Ja, und da passiert auch viel. Und gerade ist auch wieder viel Bewegung im Markt, weil auch die natürlich mit Chefs, die auf KI setzen wollen und so zu kämpfen haben. Und dadurch verändert sich auch ganz schön was.
Ja. Gut. Aber das war doch jetzt halt schon mal ein echt runde Sache. Wir sind bei ziemlich genau einer Stunde, wenn es mir in meiner Uhr richtig steht. Ich oder wir hoffen, ich übernehme es jetzt mal ganz kurz, Till hier, die Abmod, wenn man so möchte. Wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dann dürft ihr uns das natürlich ganz gerne wissen lassen. Wir werden daran arbeiten, auch ab und zu noch einen weiteren Comic-Cast zu machen, weil es uns, so wie ich das verstehe, dann doch recht viel Spaß macht, über das Thema zu sprechen. Ansonsten machen wir natürlich wieder einen Thread im Forum, oder, Till? Das
ja,
wird's geben, den Thread.
Das würde ich auf jeden Fall machen und da ruhig auch gerne ein bisschen Feedback. Ich glaube, wir müssten das vielleicht, wenn wir jetzt dieses Anfangsgeplänkel aus dem Weg haben, wenn wir einfach, aber das können wir ja brainstormen zwischen uns, eher einzelne Sachen vorstellen oder uns einem Thema gezielt widmen, wird das auch ein bisschen strukturierter. Aber so habt ihr vielleicht schon mal einen guten Einblick und vielleicht Spaß gehabt, genau.
Genau, und dann dürft ihr natürlich im Forum, das ist community.wasted.de, dürft ihr euch gerne auch mit eigenen Empfehlungen hervortun. Vielleicht wird ja die ein oder andere dann auch in einem der Casts besprochen. Das ist immer gerne gesehen.
Ja, dann bis bald.
Auf Wiedersehen.
Macht's gut zusammen.
Ciao.
Bis dann, ciao.
Das war eine Produktion von mindestens 10 Zeichen. Weitere spannende Podcasts und Beiträge rund um Games, Technik und vieles mehr findet ihr unter m10z.de. Möchtest du Teil unseres freien Kollektivs werden und selbst Inhalte veröffentlichen, dann ist das kein Problem. Schreib uns einfach eine Nachricht. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf unserer Website. Hat dir an der aktuellen Folge etwas besonders gefallen oder möchtest du Kritik üben? Besuch uns doch im Forum unter community.wasted.de.